DVB-T2HD mit HEVC in, ach, dieses H habe ich nun wirklich noch vergessen zu erwähnen, 265, und wir hörten gerade in 1080p50 und Sie dürfen sich allerdings nicht jetzt von HBBTV leiten lassen, das ist nicht überall drin. Also dieses Internetzugangsportal der einzelnen Fernsehstationen, wo man ganz bequem mit dem Red Button sich die Mediathek reinholen kann oder Zusatzinformationen, Daniel. Und du hast dich ganz speziell mit privaten Kanälen beschäftigt, aber nochmal vielleicht, wie viele sind überhaupt betroffen? Warum reden wir hier?
Wir reden über 3 Millionen Haushalte, das ist fast jeder Zehnte. Von den 3 Millionen Haushalten nutzen wiederum nicht mal die Hälfte DVB-T bislang exklusiv, also für ihren kompletten Fernsehkonsum. Bei den meisten sind das Zweit- oder Drittfernseher in Schlaf- und Arbeitszimmer und so weiter.
Und in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch jetzt sind für unser Sendegebiet Berlin, Potsdam und Frankfurt-Oder betroffen. Und Cottbus zieht 2019 nach. Das hängt damit zusammen, dass die erste Phase nur, ich sag mal, bitte Cottbuser weghören, die klassischen Ballungsräume bespielt werden und
das
dann
gibt
die etwas.
Bestimmt 2 E-Mails.
Das gibt. Ich mag die Cottbusser, aber sie sind rein technisch nicht so ballungsmäßig zuhauf angesiedelt dort, als dass man sie jetzt in der ersten Phase mit berücksichtigt. Ich kann nichts dafür. Aber jetzt nochmal vielleicht zu dem Einstieg der Privatsender ins Pay-TV. Das war ja deine These vom Anfang.
Mhm. Ja, die streiten die Privatsender natürlich ab. Hier ist die Rede von einem, Achtung, Infrastrukturentgelt. Tatsächlich fließen die 69 Euro, die Zuschauer dann zahlen müssen, auch nicht direkt in die Kassen, etwa von RTL oder ProSiebenSat.1. Das Geld bekommt der Plattformbetreiber, also Freenet TV. Und das Geschäft läuft dann letztlich indirekt, weil künftig auch Zuschauer zahlen, wenn sie denn zahlen, müssen die Privatsender für die Verbreitung ihrer Programme, die ja eigentlich werbefinanziert sind und deswegen als Free-TV gelten, nicht so viel zahlen, wie sie es tun müssten, wenn sie die Verbreitungskosten alleine stemmen müssten.
Und wir müssen wirklich hier mal davor warnen, Freenet TV wörtlich zu nehmen. Das ist, kommt aus der Mobilfunkbranche und hat aber jetzt nichts mit Freenet zu tun, sondern man muss tatsächlich bezahlen. Also es ist ein Deal, der da geschlossen wurde.
Ja, unbedingt. Die Privatsender wollen natürlich so wenig Geld ausgeben wie möglich, kann man ja nachvollziehen, ist ein Unternehmen, das wirtschaften muss. Sie haben für mich zumindest ein nachvollziehbares Argument. Mit der Umstellung auf DVB-T2HD bekommen sie von ihren Werbekunden nicht mehr Geld, nur weil sich die Technik ändert. Gleichzeitig strahlen sie ihr Programm dann aber in mehr Regionen aus als bisher und das kostet natürlich. Dass die Sender, die ziemlich profitabel sind auf der anderen Seite, dafür aber ihr Publikum einspannen, ist ziemlich, naja, gerissen, kann man schon sagen. Das findet auch Technikexperte und Kollege Nico Juran von der CT, den ich vor ein paar Tagen Anfang der Woche auf der CeBIT getroffen habe.
Ich kann natürlich vieles Infrastrukturgebühr nennen oder irgendeinen anderen Fantasienamen geben, aber es ist letztlich Pay-TV, denn wenn ich nicht bezahle, empfange ich nicht. Und die Infrastrukturgebühr dann sozusagen zu sagen, die ist dann 60, 70, 80 Euro im Jahr. Naja, also da muss man schon den Begriff sehr dehnen. Natürlich kann man immer sagen, das ist nicht das klassische Pay-TV mit irgendwelchen Kanälen und mit irgendwelchen speziellen Bouquets, Programmen oder was auch immer. Aber es führt halt keinen Weg daran vorbei, dass das Bezahlfernsehen ist.
Aber was ich nicht verstehe, es ist doch eigentlich egal, ob man da SD-Qualität draufschaltet oder HD-Qualität. Man muss das Signal sowieso zuführen und den, ich sag mal, Bits und Bytes, ist es doch egal, ob dann schließlich ein hochauflösendes Bild rauskommt oder nur eins in minderer Qualität, Daniel.
Das stimmt. Der Unterschied ist aber, dass jetzt nur noch Programme in HD-Qualität übertragen werden. Hier haben sich die Privatsender überlegt, das ist dann auch der Moment, bei dem wir das Geschäftsmodell ändern. Bei Kabel und Satellit und auch beim Fernsehen über das Internet, wie zum Beispiel T-Home oder von Vodafone, kosten private Sender in HD ja auch extra. Nur dort wird weiterhin parallel das schlechte SD-Signal übertragen. Wer sich damit zufrieden gibt, kann sich das Geld sparen und hat vor allen Dingen auch die Chance dazu.
Ja, aber fairerweise muss man natürlich sagen, für diesen Parallelbetrieb von SD und HD fehlen bei DVB-T die Frequenzen. Jedenfalls, wenn man gleichzeitig mehrere Programme als bisher ausstrahlen möchte. Zurzeit läuft ja eine am 31. Mai 2016 gestartete Parallelabstrahlung, aber das ist der reine technische Wahnsinn. Also das wäre Quatsch, das weiter fortzuführen. Wie gesagt, weil ja auch einige Programme tatsächlich fehlen.
Ja, das stimmt. Das ist auch ein ziemliches Dilemma, also Parallelbetrieb oder eben das Gesamtangebot interessanter zu machen, indem man mehr Kanäle als bisher aufschaltet und damit auch konkurrenzfähiger, zum Beispiel zum Kabelangebot. wird. Letztlich haben die Privatsender aber auch die Macht zu sagen, wir diktieren die Spielregeln in diesem Geschäft. Ihr, also das Antennenfernsehen, braucht uns ja. Das räumt auch der Projektleiter von DVB-T2 ein, Veit Olischläger.
Die Beteiligung beider Teile des dualen Systems, des öffentlich-rechtlichen und des privaten Fernsehens, ist immens wichtig für den Erfolg eines Systems, für den Erfolg von DVB-T2 HD. Das lehrt uns die Einführung von DVB-T überall dort, wo beide Teile des Systems mit dabei sind, funktioniert es.
Ja, nun werben gleichzeitig aber auch Anbieter von Fernsehen über das Internet ziemlich aggressiv. Sie haben etwa Werbeplätze auf Google gemietet. Wer sich über DVB-T2 informieren möchte und das eingibt bei Suchmaschinen, wird gezielt abgefangen und zum Wechsel animiert. Das funktioniert aber natürlich nur in Regionen, in denen es auch schnelles Internet überhaupt gibt. Ansonsten bleibt aber der Weg zum Beispiel über die Satellitenschüssel und für die Privatsender und Freenet TV, also DVB-T an sich, ist das auf jeden Fall ein ziemlich großes Risiko. Hören wir dazu nochmal den Projektleiter Veit Olischläger.
Das Risiko ist unbekannt. Es gibt diverse Marktforschungen natürlich der beteiligten Partner. Die Marktpartner machen sowas sicherlich nicht aus Jux und Dollerei. Hier gibt es strategische Interessen, auch natürlich die Terrestrik in diesem Businessmodell weiterzuführen.
Ein Stück weit Lotto spielen ist schon dabei, oder?
Ein Stück weit ist das der Blick in die Glaskugel, aber das ist Basis eines unternehmerischen Geschäfts.
Und CT-Experte Juran ist bei den Erfolgsaussichten wiederum, so wie ich, ziemlich skeptisch. Vor allem glaubt er daran, jeder, der mitmacht am Ende, wird eine Art Versuchskaninchen sein.
Man will einfach sehen, was passiert, wenn wir wirklich diese noch kostenfreie SD-Variante, die es ja bei Kabel und die es ja im SAT-Bereich noch gibt, wenn wir die wegschneiden, wie reagieren die Leute? Das heißt, wechseln die auf einen anderen Empfangsweg und wie viele davon sind letztlich nachher bereit, wenn man sie vielleicht ein bisschen anfüttert mit ein paar Monaten Freiempfang, wie viele sind dann am Ende bereit zu sagen, okay, komm, die 70 Euro, die zahle ich noch im Jahr?
Wir werden es am 29. März, also in der Nacht vom 28. zum 29. März zumindest für Berlin, Potsdam und Frankfurt oder hier ja, nachvollziehen können. Schönen Dank erstmal bis hierhin, Daniel Buß.
Radio 1.